ARD.
Weed's amazing. It's the best idea.
Die beste Idee, die jemals jemand hatte.
Ever. It's pretty cool.
Ich bin da in ganz großer Sorge, weil ich befürchte, dass der Konsum steigen wird. Es gibt immer mehr Jugendliche, die sehr belastet sind in ihrem Alltag. Und es ist sehr verführerisch, etwas zu haben, womit man sich dämpfen kann.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Gebt das Hanf frei. Legendärer Spruch vom Berliner Grünpolitiker Hans-Christian Ströbele bei der Berliner Hanfparade wurde später dann noch in einem Song von Stefan Raab gesampelt. Der Song war 2002 sogar auf Platz 4 der deutschen Charts.
Hanf ist jetzt freigegeben. Seit Montag ist Gras konsumieren in Deutschland legal, zumindest teillegal. Hans-Christian Ströbele hat die Legalisierung allerdings nicht mehr miterlebt. Er ist vor 2 Jahren gestorben.
In der Nacht zum Montag, zum 1. April, haben sich mehr als 1500 Leute am Brandenburger Tor getroffen. Der Hanfverband hatte zu einem Smoke-In aufgerufen. Angemeldet war das als politische Demonstration.
Aber schon vor Mitternacht soll ein sehr süßlicher Geruch in der Luft gelegen haben, wie Reporter vor Ort berichten, obwohl es ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch illegal war.
Die Polizei ist nicht eingeschritten. Der Umgang mit Cannabis war ja vor der Legalisierung in Berlin jetzt auch nicht wirklich streng, muss man sagen. Zu 0 Uhr gab es einen großen Countdown. Und dann für viele die feierliche erste legale Tüte. Diese Frau hier ist extrem erleichtert, dass sie jetzt legal kiffen und auch anbauen darf.
Für mich ist es Cannabis ganz wichtig, weil ich starkes ADHS habe seit meiner Kindheit und mir das sehr gut dagegen hilft. Ich darf mir jetzt meine eigene Medizin herstellen, ja? Muss mich nicht mehr wie eine Kriminelle fühlen.
Obwohl das ja auch bisher schon ging, also gerade medizinisches Cannabis auf Rezept ist ja schon seit einiger Weile erlaubt. Aber genau darauf schauen wir heute nochmal. Also was gilt eigentlich seit dem 1. April? Warum hört auch die Kritik an der Cannabis-Legalisierung nicht auf? Wie hoch ist die Gefahr, speziell auch für jüngere Leute und auch im Straßenverkehr? Und wer profitiert von dieser Teillegalisierung? Und noch eine Frage, wie sind eigentlich die Erfahrungen anderer Länder mit legalem Cannabis? Antworten gibt es da heute bei den News Junkies.
Wir sind Lisa Splanemann und Bruno Dietl und heute ist Freitag, der 5. April.
Um die Cannabis-Legalisierung wurde ja lange gestritten. Ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Beinahe wäre das Gesetz ja im Bundesrat am Widerstand von CDU-geführten Bundesländern gescheitert. Deren Bedenken sind auch nach wie vor nicht weg. Darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen.
Vorher aber nochmal ganz konkret, welche Regeln gelten denn fürs Kiffen seit Montag? Es ist ja nur eine Teillegalisierung. Also einfach so wie in Niederlanden in den nächsten Coffeeshop gehen, das wird es auch in Deutschland weiterhin nicht geben. Nina Amin aus dem ARD-Hauptstadtstudio sagt, was erlaubt ist und was jetzt vor allem geht.
Kiffen in der Öffentlichkeit ist ab 18 Jahren möglich. Außerdem darf jeder draußen 25 Gramm Cannabis bei sich tragen. Zu Hause sind 50 Gramm Cannabis erlaubt. Dort dürfen auch 3 Pflanzen angebaut werden. Aber nach wie vor bleibt es verboten, in Gegenwart von Minderjährigen zu kiffen oder auch Minderjährigen Cannabis zu besorgen oder weiterzugeben. Und im Umfeld von Schulen, Kitas, Sport oder Spielplätzen ist Kiffen oder irgendeine andere Art der Einnahme von Cannabis verboten. Zu diesen Orten muss auch ein Mindestabstand von 100 Meter eingehalten werden zum Schutz der Minderjährigen.
Und ab Juli darf dann Cannabis auch in sogenannten Social Clubs angebaut werden, die Cannabis dann in festgelegten Höchstmengen an ihre Mitglieder abgeben können. Vor Ort darf in diesen Cannabis Clubs dann aber nicht geraucht werden und Werbung dürfen sie auch nicht machen.
Wenn diese Clubs erst am 1. Juli aufmachen und auch alle jetzt erst privat mit dem Anbau beginnen, theoretisch, dann gibt es ja bis dahin nur 2 Möglichkeiten, überhaupt an Gras zu kommen. Entweder man hat schon Pflanzen rumstehen, die schon vor dem 1. April geblüht haben, oder besorgt sich Cannabis auf dem Schwarzmarkt.
Für die Union ist genau das ein großer Kritikpunkt am Ampelgesetz. Mehrere Bundestagsabgeordnete, aber auch CDU-Ministerpräsidenten befürchten, dass gerade in dieser Übergangszeit der Cannabis-Schwarzmarkt blühen wird. Den will die Ampelregierung aber ja gerade mit dem Gesetz austrocknen. Und vor allem junge Leute sollen vor schlechtem, verunreinigtem Gras aus illegalem Handel bewahrt werden. Entwarnung gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD jedenfalls vor ein paar Tagen für alle, die vielleicht doch schon vor dem 1. April Cannabispflanzen auf dem Balkon hatten.
Da spielt ja nicht die Rolle, also wann wurde diese Pflanze gekauft, wann wurde der Samen gekauft, wann wurde die Pflanze aufgebaut, sondern hier ist sie. Sie ist jetzt legal und der Konsum ist auch legal.
Und wie sieht es aus, wenn jemand beispielsweise aus dem nächsten Urlaub etwas Gras mitbringt, weil es sowohl im Urlaubsland als auch in Deutschland inzwischen legal ist? Das sei keine gute Idee, sagt Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Die Einfuhr von Cannabis ist mit Ausnahmen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke verboten. Und du machst dich auch strafbar, wenn du dich nicht dran hältst. Also auch nach dem nächsten Amsterdam-Trip die Taschen leer machen, bevor du über die Grenze fährst.
Jetzt ist es allerdings nicht unbedingt so, dass mit dem neuen Gesetz alle Fragen geklärt wären. Im Gegenteil, es sorgt für sehr viel Kritik, auch für sehr viel Unsicherheit und neue Unklarheiten. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken.
Im Cannabisgesetz steht auch drin, dass Strafen sogar rückwirkend erlassen werden sollen. Also rückwirkende Amnestie. Alle, die wegen kleiner Mengen verurteilt wurden, sollen straffrei ausgehen.
Es gibt konkrete Zahlen aus Berlin und Brandenburg, wie viele Fälle das dann schlussendlich betrifft. In Brandenburg werden nach RBB-Informationen 4.000 Fälle überprüft. Das Justizministerium hat dem RBB auch gesagt, dass da sogar schon 4 Menschen aus der Haft entlassen worden seien.
Was das für die Justiz bedeutet, das kann man sich denken. Unfassbar viel Arbeit. Mhm. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat schon vor der Legalisierung gewarnt.
Diese Amnestieregel, die da vorgesehen ist, wird sicherlich dazu führen, dass die Justiz für einige Zeit, zumindest hier in Berlin, kann ich nur sagen, lahmgelegt wird.
Ähnlich argumentiert jetzt auch das Brandenburger Justizministerium. Durch die Überprüfung der Fälle bleibe weniger Zeit für die Bekämpfung von Kriminalität.
In Berlin sind es übrigens noch mal mehr Fälle, die überprüft werden müssen. Da ist die Rede von 6.000 Akten und keine einzige davon ist digital. Das muss jetzt entsprechend händisch gemacht werden.
Oberstaatsanwältin Martina Lamp hat dem RBB gesagt, dass sie nicht den Eindruck hat, dass es jetzt zum Straferlass im großen Stil kommt. Bisher gab es auch in Berlin nur Haftentlassungen im einstelligen Bereich.
Wir schätzen, dass etwa 10-15% aller Fälle überhaupt nur für einen Erlass der Strafe oder eine Neufestsetzung der Strafe in Betracht kommen.
Besonders schwierig wird es dann übrigens wahrscheinlich auch nochmal für die Justiz, wenn ein Betäubungsmitteldelikt, also mit Cannabis erwischt werden, nur ein Teil einer Strafe war. Also sitzt jemand beispielsweise wegen eines Raubs im Gefängnis, hatte bei der Tat aber auch viel Cannabis dabei, dann muss die Strafe neu festgesetzt werden.
Die gute Nachricht, erstmal bedeutet dieses Aktenwälzen sehr viel mehr Arbeit für die Justiz. Aber perspektivisch gesehen, sagt auch die Oberstaatsanwältin Lamp, bedeutet die Legalisierung weniger Arbeit, da der Besitz ja eben dann nicht mehr strafbar ist.
Was sagen jetzt aber eigentlich Menschen, die in der Suchtberatung tätig sind, zu der Legalisierung von Cannabis?
Vor allem betonen sie immer wieder, dass Cannabis auch eine Droge ist, nicht einfach nur ein harmloses Kraut. Christa Niemeyer ist Referentin für Suchtprävention bei der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg. Und sie hat im SWR gesagt, dass Cannabis und Alkohol sich von der Gefährdung durchaus vergleichen lassen.
Die Gesundheitsgefährdungen sind immens, es ist überhaupt gar keine Frage. Gerade für junge Menschen, das geht ja viel auch durch die Presse, dass man über die Gehirnentwicklung mittlerweile Bescheid weiß und dass junge Menschen, wo das Gehirn noch nicht ausgereift ist, hochgefährlich ist, weil es direkt eingreift in die neuronale Entwicklung des Gehirns und da große irreparable Schäden entstehen können.
Deswegen haben auch Kinder- und Jugendärzte mehrfach darauf hingewiesen, dass Cannabis erst ab 21 erlaubt sein soll. Zumindest gibt es jetzt geringere Mengen für unter 21-Jährige. Das ist mit den neuen Vorschriften gestaffelt geregelt. Bei jungen Menschen ist der Graskonsum übrigens in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen, auch ohne Legalisierung.
Ich habe mit dem Berliner Kinderarzt Jakob Maske mal gesprochen darüber und der hat mir gesagt, dass es für die Gehirnentwicklung sinnvoll wäre, wenn niemand kifft, bevor er oder sie 25 Jahre alt ist. Gilt wahrscheinlich für Alkohol ähnlich.
Bei Alkohol ist es ja ziemlich klar, 0,0 Promille Grenze für Fahranfänger, 0,5 Promille maximal bei allen anderen. Wenn jetzt Cannabis teillegalisiert ist, muss es ja da auch eine Grenze fürs Autofahren geben.
Die gab es auch bisher schon. 0,1 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich angehoben, sagt Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin.
Da hat jetzt vor wenigen Tagen eine unabhängige Expertenkommission einen THC-Grenzwert für den Straßenverkehr vorgelegt. Dieser THC-Grenzwert soll künftig bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegen. Zum Vergleich, beim Alkoholtrinken entspricht das ungefähr dem Wert von einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. Die Expertenkommission, die empfiehlt außerdem Cannabiskonsumenten, Alkohol am Steuer komplett zu verbieten. Die beiden Drogen im Straßenverkehr zu vermischen, sehen sie als ein besonderes Risiko an.
Wir haben ja gerade das Stichwort Kommission gehört. In der sitzen übrigens Toxikologen, Psychologen und Strafrechtsexperten. Ein großes Problem ist, die Auswirkungen von THC, also diesem Wirkstoff von Cannabis, auf die Fahrtüchtigkeit, lassen sich viel weniger allgemein voraussagen als Alkohol, so sagt es Rechtsmediziner Benno Hartung im Bayerischen Rundfunk.
Beim Alkohol kann man relativ gut sagen, je mehr Dosis, desto mehr Ausfallerscheinungen. Und beim Cannabiskonsum, gerade in den niedrigen Bereichen, also bei den niedrigen THC-Konzentrationen, wo man, wenn man wirklich isoliert nur das THC anguckt, gar nicht sagen kann, wie lange ist denn jetzt der Konsum eigentlich her.
Der neue Grenzwert für Cannabis im Straßenverkehr soll ja bei 3,5 Nanogramm THC liegen. Wir haben es ja gerade auch schon im O-Ton gehört. Für den Rechtsmediziner Benno Hartung ist das aber ein Grenzwert, der sich eher an Leuten orientiert, die tatsächlich auch regelmäßig Gras rauchen.
Also der aktuelle Grenzwert, dieses 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum, das ist wirklich ein sehr strenger Grenzwert. Da werden tatsächlich auch Leute sanktioniert, die nicht unter einem verkehrsrelevanten Einfluss stehen. Aber das grundsätzliche Problem ist natürlich, an wem wollen wir die Grenzwertfindung ausrichten? Also es gibt ja nur einen Grenzwert für alle. Und da ist einfach die Frage, orientieren wir uns an den seltenen oder an den gelegentlichen Cannabiskonsumenten oder orientieren wir uns an den regelmäßigen Cannabiskonsumenten? Und diese 3,5 Nanogramm, die sind jetzt ein Kompromiss, aber ein Kompromiss, der ganz wesentlich auf die regelmäßigen Konsumenten zugeht.
Eine Sache ändert sich übrigens nicht. Wer bekifft Auto fährt und mit zu viel THC im Blut erwischt wird, für den ist das eine Ordnungswidrigkeit. Sobald man aber einen Unfall baut und einem THC im Blut nachgewiesen wird, ist es eine Straftat. Übrigens auch ganz unabhängig vom Grenzwert. Die Teillegalisierung eröffnet auch vielen Unternehmen in dem Bereich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Kann man sich mit dem Geschäft von Cannabis eventuell jetzt eine goldene Nase verdienen? Und wer profitiert besonders von den neuen Cannabis-Bestimmungen? Gucken wir uns jetzt genauer an.
Ganz allgemein kann man ja feststellen, Hanf ist ein sehr interessanter, durchaus auch sehr wichtiger Rohstoff, der auch ja einige Vorteile mit sich bringt. Also unter anderem ist Hanf aus landwirtschaftlicher Sicht vergleichsweise recht unkompliziert im Anbau. Hanf kann ja auch zum Beispiel in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Also ich denke da an Bekleidung, Körperpflegeprodukte oder Hanf wird zum Beispiel auch als Baumaterial eingesetzt. Durch diese Legalisierung Light gibt es jetzt ein weiteres Geschäftsfeld, das sich dann natürlich auch entsprechend weiterentwickeln kann.
Und daran gibt es natürlich jetzt große Erwartungen, sagt Sebastian Schreiber aus der ARD-Finanzredaktion. Durch die Teillegalisierung werde der Cannabismarkt aber etwas eingeschränkt.
In der Branche ist man sich einig, dass da potenziell Milliarden drin stecken, einfach weil jetzt schon Millionen Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren und die grundsätzlich bereit sein dürften, in diesem Bereich ihr Geld auszugeben. Aber wenn man auf die Veränderungen in Deutschland schaut, spielt da eine große Rolle, dass Cannabis ja nur teilweise legalisiert wird und das auch einige Geschäftsfelder ausschließt. Das ist deshalb sehr schwer genau zu beziffern, wie viel Geld in diesem Markt tatsächlich steckt. Da geht es auch erstmal um die Frage, wo das Cannabis erhältlich ist. Es soll ja flächendeckend erstmal nur in Cannabis-Clubs zu haben sein. Die Clubs dürfen nicht gewinnorientiert wirtschaften. Dazu kommt, bestimmte cannabishaltige Produkte, zum Beispiel Kuchen, Kekse oder Öle, bleiben auch erstmal verboten. Die können nicht legal verkauft werden. Das schränkt den Markt per se schon etwas ein.
Dabei hatten einige auf ein richtig gut laufendes Cannabis-Geschäft gehofft. Das ist jetzt eben so erstmal nicht eingetroffen durch die doch strengeren Regulierungen, als ursprünglich erwartet war.
Jetzt, wo die Regeln gelockert sind, man vielleicht auch leichter an das Zeug rankommt, denkt sich vielleicht der eine oder die andere, dass jetzt mal der Zeitpunkt gekommen ist, um das mal auszuprobieren. RBB24-Inforadio-Reporter Yasser Speck hat in dieser Woche mit der Sanity Group gesprochen. Das ist eine Cannabis-Firma, die medizinisches Cannabis vertreibt, aus Berlin. Der Gründer Finn Hensel setzt durch die Legalisierung jetzt auf mehr Nachfrage.
Also wir haben heute einen zweistelligen Millionenumsatz und wir rechnen damit, dass wir vielleicht innerhalb der nächsten 2 Jahre den Umsatz verdoppeln können. Vielleicht auch ein bisschen mehr, andere gehen von Verdreifachung aus.
Gerade Anbieter von medizinischem Cannabis könnten jetzt profitieren, meint Sebastian Schreiber aus der ARD-Finanzredaktion.
Das ist ja schon seit 2017 legal zu haben, aber nur unter strengen ärztlichen Bedingungen. Da dürfte der bürokratische Aufwand jetzt weniger werden, weil Cannabis dann nicht länger als Betäubungsmittel gilt. Da rechnen viele damit, dass es die Ärzte dann viel häufiger verschreiben. Bislang sprach der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen von dreistelligen Millionenumsätzen im Jahr durch das medizinische Cannabis. Das könnte dann bald mehr werden.
Sebastian Schreiber sieht übrigens auch noch einen ganz speziellen Bereich, der jetzt im Kommen ist, nämlich das Geschäft mit Zubehör. Wir sind in unseren Recherchen auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Ende Februar gestoßen und da geht es in diesem Artikel unter anderem um einen Hamburger Versandhändler und bei dem hätten schon Ende Februar die Anfragen, auch die Verkaufszahlen sich verdreifacht und aus dem Grund habe das Unternehmen die Lagerbestände hochgeschraubt. Also man kann durchaus annehmen, da auch herauslesen, dass durch diese Teillegalisierung das Interesse am Eigenanbau wächst. Im Augenblick bekommen das eben vor allem dann auch die Equipment-Anbieter zu spüren. Die Fragen, die sich jetzt allerdings aus meiner Sicht stellen, sind: Kommt da jetzt wirklich so ein Nachfrageboom? Ist das vielleicht auch nur ein kurzzeitiger Trend, den man da jetzt momentan sieht? Also ebbt da die Nachfrage womöglich bald auch wieder ab? Und wie nischig ist das Ganze? Also sind das vielleicht nur ein paar wenige, die sich da tatsächlich jetzt Zubehör zulegen?
Ein Fakt noch an dieser Stelle: Baumärkte wollen erstmal nicht mitmischen, keine Pflanzen, keine Samen verkaufen. Das hat eine Umfrage von der dpa ergeben. Bauhaus ist noch unentschieden, führt da auch rechtliche sowie moralische Aspekte an. Ganz so einfach wird es dann wohl nicht, sich so ein grünes Pflänzchen einfach im Baumarkt um die Ecke zuzulegen.
Wie gehen eigentlich andere Länder mit Cannabis um? Welche Lösungsansätze, welche Regulierungen gibt es? Darüber sprechen wir jetzt.
Beim Thema Cannabis denken viele an unser Nachbarland, an die Niederlande. In sogenannten Coffeeshops wird da Gras verkauft und da ist vor einigen Monaten eine Art Pilotprojekt gestartet. Kontrollierter, offizieller Anbau ist hier das Stichwort. Es gibt jetzt einige Coffeeshops in den Niederlanden, die mit Gras beliefert werden, das legal angebaut wurde. Vorher war das nicht der Fall und damit wiederum ja auch ein Problem für die Verkaufsstellen von Marihuana.
Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen weiter gucken und zwar in Richtung Kalifornien.
Da kann man auch schon seit einer Weile legal Gras rauchen, das führt aber auch zum Problem. Korrespondent Nils Dams hat sich in San Francisco umgehört unter den Leuten, wie sie zur Legalisierung stehen.
Weed's amazing. It's the best idea.
Die beste Idee, die jemals jemand hatte.
Ever. It's pretty cool.
Dann zieht er wieder.
It's fun.
Billy raucht gerade nicht.
My name is Billy.
Aber sonst immer mal wieder.
Weed legalization.
Die Legalisierung ist großartig. Es spricht kein Grund dagegen. Es ist 2024.
It's 2024.
Allerdings ist der Schwarzmarkt in Kalifornien nach wie vor sehr stark. Grund sind eben die hohen Steuern und Gebühren. Legales Cannabis ist wesentlich teurer als illegales.
I think this could be the opportunity Germany has to.
Das sollte Deutschland besser machen, meint Billy, lernt von unseren Fehlern und stellt sicher, dass die Steuern nicht so hoch sind, was den Schwarzmarkt stärken würde.
Also der Schwarzmarkt in Kalifornien ist eine große Herausforderung, den die Ampel hier ja mit der Teillegalisierung austrocknen möchte.
Seit rund 6 Jahren ist Cannabis auch in Kanada legal. Hören wir mal, was Kanada-Korrespondentin Caroline Bredendieck berichtet.
Schon vor der Legalisierung hatte Kanada eine der weltweit höchsten Konsumraten, was Cannabis angeht. Vor allem unter jungen Menschen, so wie Kalpit Sharma. Er ist 2018 aus Indien fürs Studium hergezogen.
So, given that when I came in September,
als ich nach Kanada gekommen bin, war es noch illegal. Ich habe trotzdem geraucht, vielleicht 2-mal die Woche. In der Corona-Pandemie wurde es dann mehr. Ich habe jeden Tag geraucht.
I'll be smoking every day.
Kalpit ist da 20 und merkt, nach und nach verändert das Gras was in seinem Kopf. Er sucht Hilfe, kommt ins Krankenhaus. Diagnose: Psychose durch Cannabis. Und damit ist er kein Einzelfall. Laut einer Studie gab es direkt nach der Legalisierung erst weniger cannabisbedingte Krankenhausaufenthalte, danach aber in der Pandemie mehr.
If I was sad or if I was stressed, I could smoke weed about it.
Heath D'Alessio aus Montreal hat mit 15 das erste Mal gekifft, Jahre vor der Legalisierung. Heute ist Heath 28 und arbeitet in Projekten zur Aufklärung über Cannabis. Heath ist außerdem dafür, eine Art Standardeinheit einzuführen.
Also versuchen, auch wenn der Vergleich schwierig ist, sowas Ähnliches einzuführen wie beim Alkohol.
Das fordert auch ein Expertengremium, das die Folgen der Legalisierung in Kanada analysiert und vor kurzem ihr Fazit vorgestellt hat.
Sie finden, dass vieles schon gut läuft. Die Experten sehen aber auch dringenden Handlungsbedarf. Es müsse zum Beispiel viel mehr getan werden, um junge Menschen zu schützen und psychische Erkrankungen wie bei Heath und Culpit zu verhindern.
Die Legalisierung habe Arbeitsplätze gebracht, sei zu einem Milliardenmarkt geworden. Das berichtet die Kanada-Korrespondentin.
Ganz interessant ist das, was aktuell in Thailand passiert. Gerade erst vor rund 2 Jahren nämlich wurde da Cannabis legalisiert. Jetzt rudern Thailand wahrscheinlich zurück wegen schlechter Erfahrungen. Beispielsweise sollen dort auch vermehrt Minderjährige Cannabis konsumieren. Interessant wird jetzt sein, wie es bei uns in Deutschland läuft.
Wir haben ja eben schon mal festgestellt, viele der neuen Regeln sind bislang noch schwer überschaubar. Unklar ist auch, wie das Ganze kontrolliert werden kann und soll. Auch die Folgen sind noch nicht so wirklich absehbar.
Diese Folgen sollen aber spätestens in 2 Jahren evaluiert werden. Also welche Folgen hat diese Legalisierung für den Schwarzmarkt, für den allgemeinen Konsum, auch für jüngere Menschen? Und das war's für uns. Die News Junkies verabschieden sich, Lisa Spanemann und Bruno Dietl. Und wir freuen uns über euer Abo in der ARD Audiothek.
Ciao, bis dann.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.